Wir nähern uns in großen Schritten dem Ende der Predigtserie durchs Johannesevangelium, haben an vielen Stellen im Evangelium einen Stopp gemacht, viele Dinge genauer betrachtet. Und ich hatte das ja so am Anfang des Jahres so angekündigt, dass ich gerne durch ganze Bücher gehe in Predigtserien. Man braucht manchmal vielleicht wie jetzt mit dem Johannesevangelium auch einen langen Atem, so ein ganzes Jahr in so einem Buch vertieft. Ich hoffe aber, euch ging es genauso wie mir, dass ihr merkt, ja, man kommt tatsächlich ein bisschen in die Tiefe, es fallen einem vielleicht andere Dinge auf, größere Zusammenhänge. Also ich hoffe, ihr habt das bis hierhin auch schon sehr genossen und habt vielleicht dann ein bisschen die Inspiration auch bekommen. Für euch zu Hause gerne mal, ja, nicht nur ein Kapitel oder ein paar Verse zu lesen in der persönlichen Zeit, sondern vielleicht auch mal sich Zeit zu nehmen, mein ganzes Buch am Stück zu lesen. Wir sind jetzt also mit großen Schritten schon Richtung Ende unterwegs, bevor wir im neuen Jahr dann auch mit einer anderen Serie starten, mit einer alttestamentlichen Stelle. Ich hoffe, ihr habt damit davon auch sehr profitiert, so wie es mir auf jeden Fall ging. Eine Sache, mit der ich euch immer wieder auch genervt habe beim Johannesevangelium, war ja die Aufforderung, mal drüber nachzudenken, wie strukturiert er seinen Bericht über das Leben von Jesus, seine Biografie von Jesus? Und da gibt er uns ja diesen klaren Hinweis zu überlegen, warum er welche Auswahl an Wunderzeichen liefert. Er sagt uns das ganz am Ende, dass er eine Auswahl getroffen hat. Das heißt, da muss irgendwas dahinter stecken, er will was damit zeigen. Und wir erinnern uns vielleicht beim ersten Wunder der Hochzeit von Kana, dieser Weinvermehrung bei der Hochzeit, dass er da ganz explizit schreibt, der Johannes, das ist der Anfang der Zeichen. Ja, das war das erste Wunder. Und vielleicht seid ihr ein bisschen auch durch das Evangelium gegangen, habt mal ein bisschen geschaut, wo wir Wundergeschichten finden und seid vielleicht auch bei so einer Liste gelandet, dass wir bis zur Tod und Auferstehung von Jesus 7 Wundergeschichten überliefert haben, die alle ein bisschen einen anderen Take haben, wo Jesus ein bisschen andere Dinge von sich, über sich offenbart. Hochzeit von Kana, haben wir gesagt, da ging es nicht einfach nur darum, Wein zu vermehren. Das ist auch ein wunderbarer Teil der Geschichte. Er rettet diesen Bräutigam vor dieser Scham, vor der Schmach der öffentlichen Blicke. Aber gleichzeitig vorausschattet Jesus damit auch die große Hochzeit im Himmel, wo wir, die Gläubigen, die Braut, vereint sein werden mit dem Bräutigam, mit Jesus. Er denkt bei diesem Hochzeitsfest schon über seine eigene Hochzeit nach. Es ist ein Vorgeschmack auf unsere Erlösung. Die Krankenheilung remote ist das zweite Wunder. Der königliche Beamtensohn wird da geheilt über die Ferne. Jesus ist gar nicht vor Ort, er kann ihn nicht berühren. Und Gott zeigt damit, ja, Jesus hat auch Macht über die Ferne. Distanz ist bei ihm keine Kategorie. Er kann überall wirken, er kann überall handeln. Wir waren am Teich von Bethesda angekommen, wo wir sehen, ja, die ganze Esoterik, das, wo wir unsere Hoffnung so drauf setzen, irgendwelche Rituale oder Aberglaube, wo Leute Erlösung finden, Heilung suchen wollen, so. Nein, Jesus alleine ist der, der rettet auf seine Art und Weise, er erfüllt die Hoffnungen. Dann die Speisung der 5000, wir haben eine Weinvermehrung gehabt, wir haben im Johannesevangelium eine Brotvermehrung. Jesus hier als der gute Hirte, der seine Schafe zu wirklich guten Weideplätzen führt. Das neue Manna, all das steckt da drin. Jesus ist auf dem See erschienen, er ist Herr über die Natur. Genauso wie wir es bei der Heilung des Blindgeborenen sehen, wo wir uns gefragt haben, wie reagiert Jesus auf das Leid dieser Welt? Ist alles Karma? Jesus sagt nein, nein, aber ich werde alles in Herrlichkeit verwandeln. Er zeigt sich hier auch als Schöpfer, wenn er dem Mann, der blind geboren ist, neue Augen schenkt. Und ganz kurz haben wir es nur gestreift, nebenbei in einer Predigt, die Auferweckung des Lazarus, wo wir sehen, Jesus ist Herr über Leben und Tod. Er kommt nie zu spät. Ich weiß nicht, mit welcher Einstellung zum Thema Wunder du hier bist, ja, ob du eher Skeptiker hier bist, was das ganze Thema Wunder angeht. Wir haben jedenfalls gesehen im Johannesevangelium auch, dass Jesus diese Wunderzeichen nie um die große Show willen macht, dass es nie um die Wunder selbst geht, sondern dass er immer etwas damit ausdrücken, was zeigen, was von sich offenbaren möchtest. Und wenn du sagst, ja, diese Wundergeschichten, da bin ich eher skeptisch, dann bist du ja in bester Gesellschaft mit den Leuten der damaligen Zeit. Weil wir auch das gesehen haben, die haben nicht alle sofort Hurra geschrien, die waren nicht naiv und haben alles sofort geglaubt. Die sind teilweise erschrocken, wussten nicht, damit umzugehen, haben es vielleicht oft gar nicht so einfach verstanden. Und meine Abkürzung bei der Frage nach den Wundern ist immer das, wenn es einen Gott gibt, die grundsätzliche Frage geklärt ist, dann sind Wunder nichts anderes, glaube ich, als sein einfaches, übernatürliches Eingreifen in seine Welt. Wenn es keinen Gott gibt, dann ist die Frage auch klar beantwortet. Dann kann es keine Wunder geben in dem Sinne. Aber Jesus macht es hier auch deutlich im Johannesevangelium. Es gibt Gott, es gibt Wunder, es gibt den guten Vater im Himmel. Und Jesus ist der Weg zu diesem guten Vater. Und wenn man jetzt so möchte, kann man jetzt in dieser Anzahl, ja, in dieser Zusammenstellung der Wundergeschichten auch eine gewisse Symbolik sehen. Der Hebräer an sich war immer sehr zahlenaffin, die mögen das gerne. Und es könnte durchaus sein, dass Johannes uns damit auch was sagen wollte, dass er 7 Wunder ausgewählt hat, um uns dadurch nochmal zu zeigen, Jesus ist nicht einfach irgendein Mensch. Nein, er ist Gott, die Zahl 7, das ist die Vollzahl, das ist die Zahl Gottes. 7 stand und steht für Vollkommenheit. Und vielleicht will Johannes allein dadurch noch ein bisschen ausdrücken und sagen, hier ist eine Vollkommenheit erreicht mit dem, was ich über Jesus geschrieben habe. Mehr brauchst du nicht, um Jesus als deinen Herrn, deinen Retter, als den Sohn Gottes, der bei der Schöpfung der Welt schon anwesend war, wahrzunehmen, zu erkennen und an ihn zu glauben. Ich habe hier die vollkommene Offenbarung über Jesus, über Gott und mehr braucht es nicht. Und da steckt die Aussage vielleicht drin, der hier beschrieben wird, dieser Jesus ist vollkommen Gott. Und 7, diese Vollzahl, die Zahl Gottes, ja, sieht man auch ganz spannend an einer anderen Geschichte, an einem anderen Bericht, den Johannes geschrieben hat, nämlich die Offenbarung des Johannes, das Ende der Bibel, das Ende des Neuen Testaments. Und da kommt ja diese ganz rätselhafte, spannende Stelle vor, wo die Zahl des Tieres genannt wird. Ja, ganz mysteriös. Und da heißt es, diese Zahl ist 666. Und was da unter anderem drinsteht, ist genau auch so eine Zahlensymbolik. 7 steht für die Vollkommenheit Gottes. Ja, und der Teufel, der versucht alles, Gott irgendwie nahe zu kommen, Gott gleich zu kommen, größer zu werden als Gott. 6, 2x6, 3x6, aber er schafft es einfach nicht. Er versucht alles, aber selbst mit 3x6 kommt er nicht an die Vollkommenheit Gottes heran. Also auch da diese Zahlensymbolik, die das nochmal verdeutlicht, die Vollkommenheit Gottes und ja, den Platz, den der Böse, der Teufel niemals erreichen wird. Aber Jesus, der erreicht die Zahl Gottes, wie wir hier sehen, und er erreicht noch viel, viel mehr. Der Johannes setzt einen gewissen Cut jetzt nach der Zahl 7 mit seinen 7 Wundern, wie so eine Visitenkarte von Jesus, beschreibt er diese Wunder. Aber das Spannende ist, dass er noch einen draufsetzt, weil damit ist noch nicht Schluss. Denn nach Tod und Auferstehung geht es weiter. Wir haben am Ende des Johannesevangeliums, eben am See Genezareth, noch ein letztes Wunder berichtet. Wir Menschen haben nur 7 Weltwunder geschafft, wenn man so will, und Jesus schafft hier 8. Er setzt noch einen drauf. Und das ist für mich auch eine starke Symbolik zu sagen, auch nach Tod und Auferstehung geht es weiter. Er ist noch derselbe Herr, derselbe Gott und die Wunder gehen weiter. Wir dürfen weiter damit rechnen. Der Herr ist immer noch gut. Er versorgt noch weiter. Und mit diesem Blick über diese Grenze des Todes, über die Grenze von Auferstehung hinaus zum Ende des Johannesevangeliums landen wir eben bei diesem Bericht und da lese ich einmal uns vor, da nehmen wir uns die Zeit, Johannes 21, dieses letzte berichtete, im Johannesevangelium berichtete Wunder von Jesus. Es waren beisammen Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael von Kana. Wenn man möchte, hier übrigens an der Stelle auch wieder einen großen Bogen, den Johannes spannt, dass er hier nochmal Kana erwähnt beim letzten Wunder von Jesus im Johannesevangelium, wo das erste Zeichenwunder in Kana stattgefunden hat bei der Hochzeit. Nathanael von Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und zwei andere von seinen Jüngern. Simon Petrus spricht zu ihnen, ich gehe fischen. Sie sprechen zu ihm, so kommen wir auch mit dir. Da gingen sie hinaus und stiegen sogleich in das Schiff und in jener Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen geworden war, stand Jesus am Ufer. Doch wussten die Jünger nicht, dass es Jesus war. Da spricht Jesus zu ihnen, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm, nein. Er aber sprach zu ihnen, werft das Netz auf der rechten Seite des Schiffes aus, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr einziehen wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Simon Petrus, es ist der Herr. Als nun Simon Petrus hörte, dass es der Herr sei, gürtete er das Obergewand um sich, denn er war nur im Untergewand und warf sich in den See. Wie sie nun ans Land gestiegen waren, sahen sie ein Kohlenfeuer am Boden, einen Fisch darauf liegen und Brot. Jesus spricht zu ihnen, bringt her von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg hinein und zog das Netz auf das Land voll großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Jesus spricht zu ihnen, kommt zum Frühstück. Aber keiner der Jünger wagte ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt es ihnen und ebenso den Fisch. Das war schon das dritte Mal, dass sich Jesus seinen Jüngern offenbarte, nachdem er aus den Toten auferweckt war. Und jetzt kommt noch eine eigentliche Wundergeschichte, die man vielleicht nicht so ganz als Wunder im ersten Moment identifiziert. Etwas ganz Persönliches. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm, weide meine Lämmer. Wiederum spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich? Er antwortet ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Er spricht zu ihm, hüte meine Schafe. Und das dritte Mal fragt er ihn, Simon, Sohn des Jonas, hast du mich lieb? Da wurde Petrus traurig, dass er ihn das dritte Mal fragt, hast du mich lieb? Und er sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm, weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Dies aber sagte er, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott verherrlichen werde. Nachdem er das gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. Danke, dass ihr diese längere Passage ausgehalten habt. Jetzt habe ich am Anfang schon ein bisschen was zur Zahlensymbolik gesagt. Jetzt taucht hier wieder eine Zahl auf, 153. Und tatsächlich denken dann auch schon seit 2000 Jahren Leute darüber nach, was ist jetzt damit gemeint. Ich muss euch jetzt komplett enttäuschen. Ich habe keine plausible Erklärung gefunden, die mir irgendwie einleuchtet. Aber ich habe eine Idee, warum Johannes das so klar uns heute noch überliefert. 153 Fische. Ich glaube, dass das ganz einfach für den Wahrheitsgehalt dieser Berichte steht. Und stellt euch vor, die sind ihr Leben lang Fischer gewesen und haben immer überlegt, als sie dann abends zusammensaßen nach Feierabend, und wie viel hast du gefangen und was habt ihr gefangen? Und es war ihr Lebensunterhalt und es war klar, sie mussten das irgendwie zu Geld machen. Es war wichtig, wie viele da waren. Und ich kann mir das vorstellen, dass da einfach so Männer zusammensitzen und dann irgendwann sagen, hey, weißt du noch damals, das war der Rekordfang, 153. Einen tieferen Sinn habe ich noch nicht gefunden. Es waren nicht 152, nicht 154, 153 Fische. Es war so ein großer Fang, dass sie einfach nachzählen mussten, weil sie das, glaube ich, dann auch gerne weitererzählt haben. Wer eine gute Begründung findet, der belehre mich bitte. Ich bin für sowas immer gespannt und offen. Aber darum geht es mir jetzt nicht. Mir geht es jetzt um diesen Fokus auf Petrus und dieses persönliche Wunder, was er hier erlebt hat. Diesen Neuanfang am Kohlenfeuer. Petrus hat jetzt eigentlich schon erlebt. Er hat auch den auferstandenen Jesus eigentlich schon gesehen. Aber er macht jetzt den Vorschlag, fischen zu gehen, die anderen kommen mit. Und man fragt sich jetzt, warum? Hat er seinen Auftrag vergessen, dass sie doch eigentlich in die Welt ziehen sollten, jetzt Menschenfischer sein sollten? Warum geht er jetzt wieder seiner Alltagsbeschäftigung nach? Warum lassen sie sich hier wieder in den Alltag verstricken? Entweder haben sie noch nicht verstanden, was zu tun wäre, oder sie waren immer noch verunsichert durch Tod und diese seltsame Auferstehung. Wie geht's jetzt eigentlich weiter? Oder sie dachten, ja, sie müssen halt jetzt doch wieder für den Lebensunterhalt sorgen. Die Verpflichtungen. Wir wissen zumindest von Petrus, dass er verheiratet war, Familie zu versorgen hatte. Haben diese Alltagssorgen das wieder überdeckt? Oder war Petrus einfach komplett desillusioniert in Bezug auf sich selbst? Enttäuscht von sich selbst und hat sich deswegen in so ein Alltagsleben zurückgezogen, weil er der Meinung war, der Herr kann mit mir nichts mehr anfangen. Und ich glaube, dass da schon was dran steckt. Dieser Petrus, der geschworen hat, mit Jesus in den Tod zu gehen, dieser Petrus, der ihn dann in der schwersten Nacht verrät, verleugnet, sich nicht traut zu sagen, jawohl, ich gehöre zu Jesus. Und dreimal verleugnet, dass er Jesus kennt, bevor der Hahn kräht. Petrus hat seinem Herrn in der schwersten Stunde entgegen seiner eigenen Verabredung nicht beigestanden. Er hat sich sogar geschämt, mit ihm in Verbindung gebracht zu werden. Und das war am Kohlenfeuer. Und da kann man jetzt mal zu Hause seine Bibelübersetzung prüfen, wenn in Johannes 18, Vers 18, wo geschildert wird, dass die Knechte und Petrus dabei dastehen am Hof, wo Jesus verhört wird, und er sagt, nein, ich gehöre nicht dazu, ich kenne ihn nicht. Dann berichtet uns Johannes, dass es an einem Kohlenfeuer war. Ein ganz besonderes, spezifisches Feuer, ein spezifisches Wort im Griechischen. Und genau das gleiche Wort taucht hier jetzt beim Frühstück am See wieder auf. Petrus bekommt von Jesus die gleiche Situation wiederhergestellt. Und ich stelle mir das so vor, er sitzt dort, er sieht das Feuer, er riecht den charakteristischen Geruch eines Kohlenfeuers. Ja, wenn Jesus hier einfach wie die Rangers ein Feuer gemacht hätte, hätte er einfach das Holz gesammelt, was am Ufer des Sees lag. Aber nein, es ist in seltsamer Weise ein Kohlenfeuer. Und ich stelle mir das so vor, wie Petrus wieder da sitzt und er riecht es und er sieht es und er weiß ganz genau, Jesus führt ihn wieder zurück ans Kohlenfeuer in der Nacht der Verhaftung. Und der ganze Ballast, schätze ich, von Petrus war in dem Moment ganz besonders spürbar. Ich frage mich, was er sich in dem Moment gedacht hat. Ob er erstmal diese Schuld gefühlt hat wieder und gemerkt hat, oh je, Jesus weiß, was ich getan habe. Und vielleicht hat er aber auch gesagt, wow, Jesus weiß, was ich getan habe. Er war dabei, er stand dabei an diesem Kohlenfeuer. Er hat es mitbekommen, meine Schwäche, meine Verleugnung. Jedenfalls stellt Jesus diese gleiche Situation wieder her. Und der Sinn davon ist meiner Meinung nach ganz klar, er möchte Petrus diesen Ballast abnehmen. Er möchte mit ihm darüber reden. Er möchte, dass da Licht reinkommt, weil er mit Petrus noch etwas vorhat. Er will Petrus nicht in dieser Schuld und diesem Versagen stehen bleiben lassen. Er möchte ihn da rausführen. Und trotzdem wird erstmal darüber geredet. Und vielleicht hat Petrus die letzten Tage mit Selbstzweifeln und Selbstanklagen verbracht, weil er dieses Wort von Jesus im Kopf hatte. Jeder nun, der sich vor mir bekennt, zu mir bekennt vor den Menschen, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater im Himmel. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Und ich glaube, mit dieser Perspektive ist Petrus jetzt tagelang, Tag für Tag durchs Leben gegangen, mit dieser Angst, wie steht mein Herr jetzt zu mir? Kann er mich noch gebrauchen? Will er mich noch gebrauchen? Kann er mir vergeben. Und dann dieses Kohlenfeuer und diese Situation. Und der, der dreimal gesagt hat, nein, ich gehöre nicht zu Jesus, der wird jetzt dreimal gefragt von Jesus, hast du mich lieb? Im ersten Moment kann ich mir vorstellen, ist Petrus zusammengezuckt und hat sich gedacht, wow, warum werde ich jetzt von Jesus damit konfrontiert, mit meiner schlimmsten Stunde? Aber ich glaube, es ist Gnade, weil Jesus Vergebung schenken möchte und Vergebung mit Wahrheit beginnt. Vergebung beginnt mit Wahrheit. Vergebung und Versöhnung wird da erst möglich, wo in eine Situation Licht und Wahrheit hineingekommen sind. Wenn derjenige, der verletzt hat, ja, am Ende das auch versteht und zugibt und versteht, wo die Verletzung ist und der andere das weiß, hey, ich werde gesehen, ich werde verstanden, da ist Licht und Wahrheit in dieser Situation. Vergebung beginnt mit Wahrheit. Ganz einfaches Beispiel aus dem Alltag. Du bist unterwegs im Auto und jemand schneidet dir auf die dümmste Art und Weise die Vorfahrt. Ich kenne das und dann kommen in mir extrem nicht pastorale Gedanken in meinen Kopf. Glücklicherweise sind die Scheiben meistens zu. Und ich habe sofort eine Stinkwut. Das kann doch nicht sein, dass man sich so verhält. Und dann gibt es einen magischen Moment, den kennt ihr bestimmt auch. Es gibt einen magischen Moment. Der andere Verkehrsteilnehmer muss nämlich nur so machen. Ja? Der magische Moment. In dem Moment denke ich, wo ich gerade noch unpastorale Gedanken hatte, ach, Ehrenmann, guter Typ, alles gut. Mit einer einzelnen Geste im Straßenverkehr, alles wieder gut, alles vergeben und vergessen. Warum? Weil ich in dem Moment merke, er hat seinen Fehler eingesehen. Ja, Entschuldigung, sorry. Er hat verstanden, dass er Mist gebaut hat. Das hilft mir sofort, wieder drüber zu lachen, weil Vergebung braucht Wahrheit. Ich will wissen, dass er weiß, dass er was falsch gemacht hat. Da muss Licht, da muss Wahrheit rein. Blödes Beispiel, aber ihr wisst, was damit, glaube ich, illustriert werden soll. Und so ist es jetzt mit Petrus auch. Jesus liebt uns zu sehr, um uns in irgendwelchen Dunkelheiten und Fehlern stecken zu lassen. Und der erste Moment ist, wenn Wahrheit reinkommt, ist schmerzhaft und tut weh und wir wollen nicht den Spiegel sehen und unsere Fehler erkennen, das tut weh und das verstecken wir ganz oft. Aber damit hindern wir uns auf dem Weg zur Vergebung und Versöhnung. Jesus lässt es nicht zu. Er schenkt für Petrus den Neuanfang am Lagerfeuer, den Neuanfang am Kohlenfeuer. Jesus spricht das an, was nicht gut war. Und dann das Schöne, da bleibt er nicht stehen mit Petrus. Petrus wird an die Hand genommen, er darf wieder aufstehen. Er bekommt Frühstück gemacht, übrigens auch wieder ein kleines Wunder. Die haben ja die Fische gerade erst gezählt, aber Jesus hatte schon Brot und Fisch für sie vorbereitet. Jesus bereitet einen Tisch, versorgt Petrus und die anderen und dann kommt dieses Gespräch. Dann kommt dieses Gespräch mit Petrus, wo er Petrus aber auch nicht stehen lässt. Er lässt ihn nicht bei der Vergangenheit und den Fehlern stehen, sondern er gibt ihm dreimal wieder die Chance zu sagen, hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Ja, Herr, du weißt es. Und ja, Jesus wusste es. Und jetzt ist es so, Vergebung bei Jesus ist nicht einfach so Schwamm drüber und naja, ich stell dich irgendwo ab, wo du nicht keinen Schaden mehr anrichten kannst. Wir sehen in dieser Geschichte, Vergebung bei Jesus ist konsequent und allumfänglich. Wir sehen nämlich, dass Petrus nicht einfach nur in die zweite Reihe gestellt wird, sagen, hier, du hast jetzt einen Fehler gemacht, ich vergebe dir zwar, aber ich nehme jetzt für die Zukunft mal andere, sicher ist sicher. Nein, Vergebung bei Jesus ist konsequent und allumfänglich. Petrus bekommt wieder diesen Auftrag, weide meine Lämmer, kümmere dich um meine Herde. Ich brauche dich, ich werde dich gebrauchen, ich ist wirklich vergeben, wir fangen von vorne an. Und ich habe einen Auftrag für dich. Wem Jesus vergibt, der bekommt den kompletten, vollkommenen Neuanfang. Ein weißes Blatt Papier, konsequent, allumfänglich, reingewaschen durch sein Blut. Und das Blut ist vollkommen und allumfänglich. Und das gilt dir. Und bitte, bleibe nicht in Sünde und Fehlern und schlechtem Gewissen vor Gott verhaftet, sondern bring Licht rein, setz dich mit einer Tasse Kaffee und Jesus hin und denk mit ihm drüber nach und sei dir seiner Vergebung bewusst. Er ist treu und gerecht, wenn wir unsere Sünden bekennen, dass er uns unsere Sünde vergibt und reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und dann bleibt kein Fleck übrig, dann zieht Jesus keine Vergangenheit mehr, sondern nur noch Zukunft. Und das gilt dir und mir. Die Vergebung, die Jesus dir schenkt durch seinen Stellvertreter-Tod am Kreuz, ist genauso vollkommen und allumfänglich wie bei Petrus. Wir sind in Christus zu 100% neu. Und die Frage, die dann sich anschließt, ist die, wie gehen wir damit um? Ist deine Vergebung für andere, wenn dir Unrecht angetan wurde, lebst du das genauso vollkommen und allumfänglich? Lebst du es genauso vollkommen und allumfänglich? Oder bleibt dann irgendwas zurück? Irgendwie Gram und Groll und du gibst dich mit dem anderen hinterher doch anders ab als vorher. Oder sagst du wirklich, nein, wie Jesus, es wird so sein, als wäre nie etwas gewesen. Ich bete, dass der Herr uns wirklich auch dafür, für diese Konsequenz in dieser Nachfolge, bei diesem Aspekt, Konsequenz schenkt und Kraft gibt und die Liebe dazu. Ich glaube, es ist nicht integer und nicht konsequent, wenn wir uns Christen nennen, diesem Christus folgen wollen, aber mit unserem Bruder, mit unserer Schwester unversöhnt leben. Denn am Ende sind es auch wir, die den Ballast weitertragen. Lass dich von Jesus davon befreien. Vergebung bei Jesus ist konsequent und allumfänglich. Der Petrus hat es erleben dürfen und darf neu auf diesen Ruf antworten. Folge mir nach. Das hat er schon mal gehört von Jesus am Anfang des Evangeliums und das darf er jetzt noch einmal hören. Folge mir nach. Dieser Ruf, der geht auch an uns immer wieder neu, wenn wir eingeschlafen sind, wenn wir auf die Bremse getreten sind in der Nachfolge. Der erging auch schon vorher an Petrus, aber Jesus ist sich nicht zu schade, weil er uns nicht loslässt, auch ein zweites und ein drittes Mal immer wieder in unser Leben hineinzurufen. Und dann darf ich dir auch sagen, wenn du in so einer Petrus-Situation steckst, dieser schöne Vers hier, der mich immer wieder anspricht, als es aber schon Morgen geworden war, stand Jesus am Ufer. Als es Morgen geworden war, stand Jesus am Ufer. Wir sind manchmal vielleicht noch irgendwie in der Nachtsituation unterwegs in unserem Leben, aber wir dürfen wissen, da ist ein Jesus und er wartet schon auf uns am Ufer. Mit Essen, mit Versorgung, mit Liebe und mit Vergebung. Meine Hoffnung, mein Gebet, dass du auch treu zu ihm stehst. Und das bedeutet auch, sich manchmal schmerzhafte Worte sagen zu lassen. Erst einen Moment schmerzhafte Worte. Aber zu wissen, es ist immer zu meinem Besten. Es geht Jesus immer darum, dass du mehr an sein Herz wächst. Und dann, das ist vielleicht so der Schlussgedanke, der auch in diesem langen, langen Text steht. Dann möchte Jesus dich dahin führen, dass du auch wie Johannes und schließlich wie Petrus sagen kannst, ja Herr, ich hab dich lieb. Und dass du wie Johannes es sagen kannst, so verklausuliert in seinem Evangelium, der nie selber seinen Namen nennt, der nie sich selbst Johannes nennt, sondern der sich nennt der Jünger, den Jesus liebte. Der Jünger, den Jesus liebte. Mich spricht es sehr an, weil ich glaube, darum geht es, dass wir das über uns sagen können, dass du das über dich sagen kannst. Nicht, ich bin Chris, bin Pastor, bin Ehemann, bin Vater. Nein, ich bin ein Jünger, den Jesus lieb hat. Ich frage mich, ob ich mir das vielleicht für meinen Grabstein wünschen soll auch. Das wäre mal eine schöne Aufschrift, oder? Hier liegt ein Jünger, den Jesus lieb hatte. Das spricht mein Herz an. da vibriert irgendwas in mir, da möchte ich hinkommen, dass ich das immer tiefer weiß, dass es meine Identität ist. Ich bin ein Jünger, den Jesus lieb hat. Und da geht es bei Johannes oder bei mir auch nicht um eine Arroganz. Es geht nicht darum, dass er die anderen Jünger nicht lieb hatte. Ja, wir sehen das ja bei Petrus auch. Das ist eine Selbstaussage von Johannes. Ja, es ist egal, wer ich war, wer ich bin. Ich bin ein Jünger, den Jesus lieb hat. Ich weiß nicht, wie es dir bei diesen Gedanken geht. Bei mir löst es eine ganz, ganz große Sehnsucht aus. Ich will einer sein, den Jesus lieb hat. Und wenn ich das weiß, dass Jesus mich lieb hat, dann kann ich auch mit Fehlern und Schwächen und solchen Petrus-Situationen umgehen, sie zu Jesus bringen, andere um Vergebung bitten und mit anderen versöhnt leben. Vor allem, weil ich dann auch weiß, dass mir jemand gegenübersteht, den Jesus auch lieb hat. Ich habe es mit Menschen zu tun, die Jesus lieb hat. Ich möchte beten. Jesus, danke, dass du uns lieb hast. Bitte hilf uns, diese Wahrheit zum Zentrum unseres Herzens werden zu lassen. Amen.